Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
U Beogradu možda jeste manje ljudi nego što je bilo na prvih nekoliko protesta.
In Belgrad sind weniger Leute auf der Straße als am Anfang. Aber es gibt in immer mehr kleinen serbischen Städten Proteste, auch in vielen, in denen es zuvor noch nie Demos gab. Und was mir Hoffnung macht? Wir Studenten haben uns an den Unis jetzt erstmals vernetzt, was es so vorher auch nicht gab. Wir planen neue Protestformen und wir reden erstmals über die Probleme unseres Landes.
Worüber dieser serbische Student spricht, ist die bisher größte Protestwelle in seinem Land, ausgelöst durch zwei Amokläufe im Mai. Der Schock darüber war so groß, dass bis zu 100.000 Menschen auf die Straße gingen. Und die Gemüter haben sich bis heute nicht beruhigt. Was ist los in Serbien? Woher kommen diese Gewaltausbrüche? Und die Amokläufe waren nur der Tropfen, der das Maß zum Überlaufen brachte. Denn in der serbischen Gesellschaft liegt so einiges im Argen. Kriminalität, Gewalt, die Verharmlosung von Kriegsverbrechen und autoritäre Politik. Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Oliver Schosch ist unser Korrespondent für Südosteuropa und er hörte von den Demonstranten in Belgrad immer wieder, dass auch das serbische Fernsehen Verantwortung trägt dafür, dass die Gesellschaft so verroht, weil es Kriminelle und Kriegsverbrecher wie Stars hofiert. Wie kam es zu dieser Verrohung der Gesellschaft und welche Verantwortung trägt Präsident Aleksandar Vučić daran, der mit einer unglaublichen Machtfülle ausgestattet ist? All das wollte Oliver Schosch herausfinden.
Ich danke euch, dass ihr heute zum 10. Mal hier seid und gleichzeitig bedauere ich, dass ich es zum 10. Mal sagen muss. Denn das zeigt, dass das hier schon viel zu lange dauert. Aber wir wissen mittlerweile, wir erreichen nur etwas, wenn wir Ausdauer, Tapferkeit und Entschlossenheit zeigen.
Eine Stunde zuvor. Etwa 20 Studenten bereiten sich auf diese 10. Demonstration Mitte Juli in Belgrad vor. Sie haben sich in einem kleinen Park im Zentrum getroffen. Sie beschriften Plakate mit Eddings. Auf den Plakaten steht, die Studenten schweigen nicht oder rechnet mit uns. Die Gruppe nennt sich Studenti protiv nasilja, Studenten gegen Gewalt, eine Untergruppe der großen Protestbewegung Srbija protiv nasilja, Serbien gegen Gewalt. Der 23-jährige Lazar Simic studiert internationale Beziehungen. Er erzählt, dass die Amokläufe in einer Grundschule und in zwei serbischen Dörfern im Mai der Auslöser für die Protestwelle waren und wie ein Weckruf gewirkt haben.
Es ist das erste Mal, zumindest in der Erinnerung von uns jungen Leuten, dass etwas so Schreckliches passiert ist. Die Opfer waren ja überwiegend Jugendliche. Und dann hat sich auch gezeigt, dass die Institutionen, die die jungen Menschen schützen sollen, ihren Job nicht gemacht haben. Und die Regierung negiert das. Gewalt ist etwas völlig Normales in unserer Gesellschaft geworden. Ich finde es traurig, dass erst so eine Tragödie passieren musste, damit wir endlich rausgehen, auf die Straße.
Im Land kommen im Schnitt auf 100 Bürger fast 40 Waffen. Platz 3 weltweit hinter den USA und dem Jemen. Viele Serben haben während der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren Waffen gehortet. Lazar Simic und die anderen Studenten laufen mit ihren Plakaten durch die Innenstadt bis vor das Parlamentsgebäude zur Hauptdemonstration. Vučiću odlazi, Vučić tritt zurück, skandieren die Demonstranten. Vor dem Parlamentsgebäude haben sich an diesem Samstag Mitte Juli etwa 5.000 Menschen versammelt. Im Mai kamen pro Demonstration noch 50.000 bis 100.000. Es sind Sommerferien. Auf der Bühne auf einem Anhänger spricht der Aktivist Smiljan Banjac. Er nennt eine der wichtigsten Forderungen der Demonstranten.
Zahtevamo zaustavljanje promocije nasilja
Wir fordern, dass die Gewaltverherrlichung in der Öffentlichkeit eingestellt wird. Wir fordern eindringlich, dass alle aggressiven Reality-TV-Sendungen, die Gewalt promoten, eingestellt werden. Wir meinen damit die TV-Sender von nationaler Frequenz. Wir meinen Pink und Happy.
Pink und Happy TV sind regierungstreue private Boulevardfernsehsender, die bekannt dafür sind, Präsident Alexander Vučić eine Bühne zu bieten. Der Präsident ist im Programm omnipräsent und wird immer positiv dargestellt. Darüber hinaus gibt es oft Reality-Shows. Besonders beliebt ist die Sendung Sadruga im Sender Pink. Es ist wie Big Brother, nur mit richtig üblen Typen. Das Big Brother Haus von Sadruga ist vollgepackt mit 20 bis 30 Personen. Die Frauen geraten oft in Streit, sie schreien sich an und kippen sich gegenseitig Getränke ins Gesicht. Die Männer, viele von ihnen sehen aus wie Hooligans, rasten immer wieder aus und es kommt zu Schlägereien. Zu echten, bei denen die Securities des Senders eingreifen müssen. Einer der Darsteller ist Christian Golubovic, ein bekannter serbischer Gangster, der viele Jahre im Gefängnis saß, zuletzt 8 Jahre am Stück. Unter anderem wegen Drogengeschichten, Schießereien und Körperverletzungen. Golubovic erklärt in einer Sadruga-Folge, wie man im Knast den perfekten Mord verübt.
Man nimmt eine Decke und wirft sie so um ihn herum. Und dann helfen 5 bis 6 Leute mit, das Opfer in die Decke einzuwickeln und festzuhalten. Und dann heben wir ihn hoch und stecken seinen Kopf in die Schlinge von dem Strick. Und weil er die ganze Zeit in einer Decke steckt, hat er keine Kampfspuren an den Armen und Beinen. Und wenn er tot ist, kommen die Forensiker. Und es sieht so aus, als ob er sich selbst erhängt hat.
Željko Bodrožić ist Präsident des unabhängigen serbischen Journalistenverbands NUNS. Er wirft den regierungsnahen Boulevardsendern vor, die Verrohung der Gesellschaft voranzutreiben.
Es geht um Skandale, um Schlägereien und um Gewalt und das unterhält das ganze Volk. Man zeigt ein bisschen Unmoralisches und dann taucht unsere Regierung im Programm auf. Und dann stört es gar nicht, dass die auch viel Unmoralisches tun. Dass zum Beispiel Kriminelle für die Regierung Demonstranten zusammenschlagen oder Schwule auf Pride-Paraden attackieren. Das ist unter Vučić zur Normalität geworden. Der Präsident kommt aus dem Lager der radikalen Nationalisten. Als sie an die Macht kamen, haben sie vielen Kriminellen die Haftstrafen verkürzt. Die Kriminellen sind ihre paramilitärische Armee von Anfang an.
Auch verurteilte Kriegsverbrecher treten in den serbischen Boulevardsendern auf. Im Frühstücksfernsehen von Happy TV sitzt Vojislav Šešelj. Er war während der Jugoslawienkriege politischer Kopf der sogenannten Četnik-Bewegung. Er saß 12 Jahre in Haft, unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist der 11. Juli dieses Jahres, der 28. Jahrestag des Völkermords von Srebrenica, bei dem mehr als 8.300 Bosniaken, bosnische Muslime, getötet wurden. Von der bosnisch-serbischen Armee, von serbischen Polizisten und Paramilitärs. Die Moderatorin von Happy TV ermuntert Šešelj zu leugnen, dass es sich beim Massaker von Srebrenica um einen von Serben begangenen Genozid handelt. Auch wenn das international so anerkannt ist.
Srebrenica nije bilo genocida. Danas je pre svega dan oslobođenja srpske.
In Srebrenica gab es keinen Genozid. Heute ist vor allen Dingen der Tag der Befreiung des serbischen Srebrenicas. Ich denke, wir müssen den serbischen Soldaten gratulieren und dem ganzen serbischen Volk.
Der verurteilte Kriegsverbrecher Vojislav Šešelj darf ziemlich oft im Fernsehen reden. Er war der politische Ziehvater des heutigen serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Vučić begann seine politische Karriere 1993 in Šešeljs radikaler nationalistischer Partei SRS. Während des Kosovo-Kriegs ab 1998 war Vučić dann Informationsminister im Regime des Kriegstreibers Slobodan Milošević. Nach dem Sturz von Milošević im Jahr 2000 war Vučić einige Jahre raus aus der Regierung. In Serbien gab es erste Schritte der Demokratisierung, eingeleitet durch Premier Zoran Đinđić von der Demokratischen Partei. Doch Đinđić wurde 2003 erschossen, vor der Eingangstür des Regierungsgebäudes in Belgrad. Boris Tadić war der letzte Präsident der Demokratischen Partei von 2004 bis 2012. Dann wurde er abgewählt und musste Tomislav Nikolić und dessen Partner Alexander Vučić Platz machen. Die beiden hatten einen politischen Coup gelandet. Sie hatten sich von Šešeljs radikaler Nationalistenpartei gelöst und gaben sich proeuropäisch. Ihre neue Partei nannten sie Serbische Fortschrittspartei. Eine scheinbare Wandlung, auf die viele reingefallen sind, sagt der damals abgewählte Präsident Boris Tadić heute rückblickend.
Das war ein ziemlich geschickter Schachzug. Sie haben ihre Karrieren, ihre Biografie und ihr Image reingewaschen. Und das hat auch international gewirkt. Deutschland unter Bundeskanzlerin Angela Merkel war damals sehr unzufrieden mit meiner Politik, weil ich die Unabhängigkeit des Kosovo nicht akzeptieren wollte. Und so hat Deutschland damals Nikolić und Vučić stark unterstützt, logistisch. Völlig naiv haben sie geglaubt, dass da jetzt eine sehr europäische Politik kommt. Die waren nur in ihrer Rhetorik europäisch.
Jetzt kontrolliert Vučić nahezu alle Behörden und Institutionen in Serbien. Laut dem unabhängigen Journalistenverband NUNS kontrolliert er etwa 95% der landesweiten Medien und auch die Justiz in großen Teilen. Laut dem aktuellen Report der US-amerikanischen NGO Freedom House ist Serbien nur zu 46% ein demokratischer Staat. 5000 Menschen ziehen an diesem Samstag im Juli durch die Innenstadt von Belgrad. Bei der Studentengruppe mit dabei ist die 21-jährige Emilija Milenković. Sie wirft Vučić vor, die serbische Gesellschaft kaputt gemacht zu haben.
Ich bin Studentin an der Fakultät für Politikwissenschaften. Und da lernen wir, was Demokratie ist und was man in einer demokratischen Gesellschaft erwarten kann. Und das sehe ich hier in Serbien nicht. Wir haben ein autoritäres Regime, das mit Gewalt regiert und Kritiker unter Druck setzt. Wir haben Medien, die Gewalt propagieren. Wir haben eine defekte Demokratie. Und deshalb ist es meine moralische Verantwortung, auf die Straße zu gehen und Demokratie einzufordern.
Eine Interviewanfrage zum Zustand der Politik und zu den Protesten wird von der serbischen Regierung ignoriert. Auch regierungskritische serbische Medien bekommen in der Regel keine Interviews. Wenn kritische Reporter bei Pressekonferenzen Fragen stellen, dann antwortet Präsident Vučić meist patzig und versucht, die Reporter vor der Öffentlichkeit bloßzustellen.
Wer sind Sie? Entschuldigung. Ach, N1? Ihr gebt mir so viel Energie und Kraft, wenn ihr euch zu Wort meldet. Dann lege ich mich noch mehr ins Zeug, denn ich weiß, das Einzige, was euch interessiert, ist, wie ihr Vučić stürzen könnt. Aber das könnt ihr gar nicht. Ihr habt euch alles ausgedacht, ihr von N1 und Nova S. Und dann muss ich jeden Tag eure Unwahrheiten dementieren. Ich habe keine Lust dazu. Ich bin müde von diesen Lügen.
Den Druck aus der Frage herausnehmen und den Fragensteller selbst angreifen und unter Druck setzen. Alexander Vučić ist ein Meister dieses Spiels. Deutlich härter noch trifft es kritische Oppositionspolitiker. Besonders im Fokus steht die 49-jährige Parlamentsabgeordnete Marinika Tepic von der Partei der Freiheit und Gerechtigkeit, eine sozialdemokratische Partei. Marinika Tepic macht in ihren Parlamentsreden immer wieder auf Skandale und Missstände aufmerksam. Darauf reagieren die Abgeordneten und Minister der Regierungspartei oft mit persönlichen Angriffen. So zum Beispiel Premierministerin Ana Brnabić.
Frau Tepic ist ein Champion im Sagen von Unwahrheiten und in widersprüchlichen Aussagen.
Wenn Marinika Tepic gegen die große Mehrheit des Vučić-Lagers anredet, dann wird oft sehr laut dazwischen gerufen. Doch sie bleibt beharrlich.
Das ist keine Show im Fernsehsender Pink, sondern das höchste Haus der Bürger Serbiens. Sie müssen sich respektvoll verhalten gegenüber allen Volksvertretern.
Im Gespräch erzählt Marinika Tepic, dass viele Abgeordnete von Vučićs Fortschrittlichen äußerst aggressiv seien, mit dem Ziel, sie persönlich fertig zu machen.
In der Fernsehübertragung bekommt man nicht mit was für Zwischenrufen wir es zu tun haben, von Seiten der Regierungsabgeordneten. Wenn ich im Parlament rede, dann höre ich sexistische Beleidigungen, aber auch rassistische, weil ich rumänische Wurzeln habe. Und es werden Lügen über mich erzählt. Früher hat mich das getroffen und wochenlang beschäftigt. Jetzt beschäftigt mich das nur noch ein paar Stunden. Meine Kinder haben oft geweint deswegen. Als mein Sohn ein Teenager war, war das schlimm. Er ging zum Kiosk, wollte Kaugummis kaufen und sah dann Zeitungen mit Schlagzeilen wie »Genozid Marinica«, »Schickt sie zurück nach Rumänien«, »Marinica hasst Serben«.
Marinika Tepic wurden 17 Mal die Autoreifen zerstochen. Aus Sicherheitsgründen musste sie aus ihrer Heimatstadt Pančevo in die Großstadt Belgrad ziehen. Die Demonstranten in Belgrad sind mittlerweile seit 3 Monaten regelmäßig auf der Straße. Erreicht haben sie bislang aber nichts, außer Aufmerksamkeit. Präsident Vučić zeigte sich im Mai, als noch bis zu 100.000 Menschen auf der Straße waren, beeindruckt. Er ging die Demonstranten aggressiv an und sprach von Hyänen und Geiern, die die Amokläufe für politische Zwecke missbrauchen würden. Vučić organisierte eine Gegendemonstration. Jetzt ignoriert er die Demos und hofft wohl, dass die Proteste immer kleiner werden und abebben. Lazar Simic von der Gruppe Studenten gegen Gewalt hofft, dass die Bewegung nach den Sommerferien neuen Schwung bekommt.
In Belgrad sind weniger Leute auf der Straße als am Anfang. Aber es gibt in immer mehr kleinen serbischen Städten Proteste, auch in vielen, in denen es zuvor noch nie Demos gab. Und was mir Hoffnung macht? Wir Studenten haben uns an den Unis jetzt erstmals vernetzt, was es so vorher auch nicht gab. Wir planen neue Protestformen und wir reden erstmals über die Probleme unseres Landes, auch aus einer akademischen Perspektive.
Vučićs eigene Anti-Gewalt-Maßnahmen nach den Amokläufen reichen den Studenten nicht. Sie seien reine Symbolpolitik. Die Regierung hat zwar schon über 100.000 Waffen eingesammelt, doch insgesamt sollen im Land etwa 1 Million nicht registrierte Waffen kursieren. Keiner weiß das so genau. Und Vučićs Ankündigung, die Gewalt-Big-Brother-Show Zadruga werde abgesetzt, hat sich als leere Versprechung entpuppt. Neue Staffeln sind wieder in Planung. Wobei der Sender Pink versprochen hat, dass die dann weniger gewalttätig sein sollen.
Keine Änderung also in der Politik von Alexander Vučić. Er setzt eben darauf, dass die Energie und der Durchhaltewillen bei denen, die gegen die Gewalt auf die Straße gehen, nachlässt, aufhört. Serbiens Gesellschaft wurde seit den Kriegen in den 1990er Jahren nie wirklich demilitarisiert. Die Verluste wurden nie aufgearbeitet und verarbeitet. Spielt das bei dieser Gewaltverherrlichung eine Rolle? Der Präsident des unabhängigen serbischen Journalistenverbands NUNS, Željko Bodrožić, sagte im Beitrag sinngemäß, da werden im Fernsehen Skandale, Schlägereien und Gewalt gezeigt und das unterhält das ganze Volk. Ist das so? Findet die Mehrheit der Gesellschaft Gewalt und Schießereien okay? Das möchte ich auch wissen von Armina Galias, Professorin am Zentrum für Südeuropa-Studien der Universität Graz. Ihr Forschungsinteresse und ihre akademische Tätigkeit konzentrieren sich auf südosteuropäische Zeitgeschichte und Gegenwart. Hallo, Frau Galias.
Hallo, guten Abend und es freut mich sehr für das Gespräch. Ja.
Frau Galias, woher kommt diese Gewalt- und Waffenverherrlichung in Serbien?
Also ich würde am Anfang gleich betonen, dass diese Gewalt nicht nur als Waffen- oder körperliche Gewalt verstanden werden sollte, weil die gefährlichste Gewalt ist die seit Jahrzehnten, die von oben kommt, also vom Staat. Und das begann schon in den 90er Jahren mit dem Zerfall Jugoslawiens und mit Slobodan Milošević und wurde jetzt in der Regierungszeit von Alexander Vučić wieder reaktiviert. Das heißt, dass man als Bürgerin sich weder beschützt noch sicher fühlt in diesem Staat, auch nicht mal von Institutionen, die eigentlich die Bürger beschützen sollten. Also nur wenn man quasi Mitglied der Partei ist, ein aktives Mitglied oder sehr nahe dem Präsidenten steht, dann kann man alles machen, also was man will. Also schnell Auto fahren, Waffen tragen, Marihuana-Plantagen besitzen, bauen, wo man will. und so weiter. Also das ist auch eine Gewalt, die sich jetzt nicht nur durch Waffen und Körper äußert. Und das ist das mehr gefährliche als das andere. Mhm.
Frau Galiasch, woher kommt das? Kommt das auch daher, dass man vielleicht die Geschichte, die, wie Sie erwähnten, das ja seit den 90er Jahren, seit dem Zerfall Jugoslawiens herrscht, dass man diese nicht aufgearbeitet hat, dass man sie nicht verarbeitet hat und dass die Gesellschaft auch nie wirklich demilitarisiert wurde?
Ja, sicherlich. Also die 90er Jahre haben eine sehr wichtige Rolle in all dem, weil das sind die Jahre des Zerfalls Jugoslawiens und den Kriegen, die vor allem von Serbien ausgingen, also die Kriege gegen Bosnien, Kroatien und Kosovo. Und Serbien oder der serbische Staat sah sich damals als Erbe von jugoslawischen Volksarmee, sodass die meisten Waffen auch dort landeten und immer noch dort sind. Und dazu kommt natürlich eine völlig verfehlte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit oder was eigentlich noch schlimmer ist, eine Verdrehung der Geschichte, wo man die Kriegsverbrecher und die Gräueltaten verherrlicht, anstatt die zu verurteilen.
Man hat das im Beitrag eben auch gehört, also Srebrenica war kein Genozid, ist eine Lüge, aber wird trotzdem so im Fernsehen verbreitet.
Ja, das ist das Problem von dieser Gesellschaft oder würde ich eher sagen vom Regime, also diesem autoritären Regime, der alles unter Kontrolle hält und vor allem die Medien, die landesweit zu erreichen sind. Also die oppositionellen Medien haben ein sehr beschränktes Publikum. Und natürlich, wenn man diese Verdrehung der Geschichte immer wieder wiederholt, es wird dann irgendwann mal zur Normalität.
Mhm. Was müsste passieren, Frau Galiasch, um diese Gewaltverherrlichung zu brechen? Wo müsste man ansetzen? In Schulen, bei der Jugend?
Ja, in diesen autoritären Gesellschaften sind die Versuche, über die Schule unter Anführungszeichen die Welt zu verändern, also nicht sehr realistisch. Also ich würde sagen, solange Alexander Vucic an der Macht ist und fast alle Medien und Institutionen kontrolliert, kann es eigentlich nicht zu einer substanziellen Veränderung kommen. Also da wird es weiter so laufen und er wird dann weiterhin die Krisen produzieren und dann als ein Retter oder einer, der diese Krisen löst, auftreten. Das heißt, das ist so eine Masche, das ist eine Perpetuum mobile sozusagen. Und solange er an der Macht ist und dieses Regime, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehr viel Hoffnung, dass man die Veränderungen von unten durch Schulen, durch die Jugendlichen oder sonst was im großen Maßstab verändern könnte.
Sie sagten, eigentlich müsste er ja weg für einen innenpolitischen Neuanfang. Dass er immer noch da ist, spielt dabei die Appeasement-Politik des Westens gegenüber Serbien eine wichtige Rolle?
Ja, sicherlich, weil er eben als der starke Mann auch von außen antizipiert wird oder wahrgenommen wird. Als der Einzige, der Kosovo-Frage lösen könnte, spielt das sicherlich eine wichtige Rolle, weil Opposition in Serbien ist relativ schwach und nicht einig. Und das sieht, denke ich mal, den Westen in keinem von den Oppositionsführern einen richtigen Ansprechpartner, der so stark wäre, sich durchzusetzen. Und man hofft, dass Vucic diese lange und schwierige Frage mit Kosovo lösen wird und man setzt einfach mal auf ihn. Und das ist natürlich jetzt für Außenpolitik, für manchen Sachen für Serbien gut, aber für Innenpolitik ist es für die Bürgerinnen und Bürger eine sehr schwierige Lage.
Aber es ist eigentlich auch blauäugig, oder? Zu erwarten, dass Vucic die Kosovo-Frage löst und dass er sich vielleicht auch noch wandelt, das ist doch naiv vom Westen.
Ja, also ich weiß nicht, also ob Westen richtig jetzt erwartet, dass er sich wandelt und dass er sich verändert, also oder einfach mal pragmatisch auf diese Kosovo-Karte setzt und wartet, dass das gelöst ist und ihm dann quasi sozusagen abzuschreiben. Aber Vucic ist jetzt auch nicht sehr naiv und er weiß oder der vermutet wahrscheinlich, sobald die Kosovo-Frage gelöst ist, ist er dann auch weg und deswegen zögert er auch damit. Also das heißt, das ist eine ziemlich unangenehme Position und also man befindet sich quasi in einer Zwickmühle. Soll man ihn jetzt gleich abschaffen und dann hat man dann irgendwie eine unsichere Zukunft für Serbien, also wer dann an die Macht kommt und wie sich das alles weiterentwickelt und was mit Kosovo wird, oder man versucht weiterhin auch Vucic zu setzen in der Hoffnung, die Kosovo-Frage wird gelöst und das ist natürlich eine der größten und wichtigsten Fragen jetzt momentan auf dem Balkan und erst dann versuchen dann die oppositionelle Führer und Opposition in Serbien zu unterstützen.
Soweit die Balkan-Expertin Amina Galiasch vom Zentrum für Südosteuropa-Studien der Universität Graz über die Hintergründe der Verrohung der serbischen Gesellschaft, die Rolle Alexander Vučić's dabei und warum der Westen stillhält. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen, Frau Galiasch.
Vielen Dank.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es nach Guatemala. Ein Land, in dem die Bevölkerung mehrheitlich indigen ist, aber nichts zu sagen hat. Deshalb setzen die Indigenen auf Kooperative und organisieren sich autonom. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.